Liebe Gemeinde, ich habe ja schon einige Ewigkeitssonntage gefeiert, schon ab und zu mal zum Thema gepredigt. Ich habe auch schon eine Menge Beerdigungen gehalten, aber in diesem Jahr ist etwas anders. In diesem Jahr, kurz vor Ostern, ist meine Mutter verstorben. Ich bin bisher vom Tod weitgehend verschont geblieben in meinem engen Umfeld, in meiner näheren Familie. Ich musste das bisher noch nicht verkraften. Jetzt, als die Namen verlesen wurden, musste ich auch an meine Mutter denken. Ihr Name wäre mitverlesen worden. Und ich sage euch, das macht einen Unterschied. Ob ich mit anderen über Trauer rede, ob ich versuche, beizustehen, anderen versuche, zu helfen, Dinge zu regeln, oder ob es um die Beerdigung eines meiner engsten Menschen geht, vollkommen anders, kann man sich vorstellen. Ich merkte, was mir geholfen, gut getan hat, war Anteilnahme. Etliche Karten, Anrufe. Aber manches gut gemeinte, mancher Trost, auch biblischer Trost, blieb mir fremd, hat mich nicht erreicht, ist nicht durchgedrungen. Und als ich darüber nachdachte, ich soll ja heute predigen zum Ewigkeitssonntag, da spürte ich das Bedürfnis, tiefer zu graben. Nicht zu schnell mich zufrieden zu geben, nicht zu schnell aufzugeben, sondern euch und mir selbst die Hoffnung des Evangeliums ganz neu zu beschreiben. Denn worin besteht die nochmal? Wenn du mal so gefragt wirst, worin besteht denn die Hoffnung des Evangeliums? Dazu lassen wir jetzt den Apostel Paulus zu Wort kommen oder sagen wir einen seiner Schüler, dem wir wohl den Epheserbrief im Wortlaut verdanken. Ich lese uns aus Epheser 1 einige Verse und dann auch noch aus dem dritten Kapitel. Macht's euch bequem, lasst das Herz hören, ist besser bei dem Text. Ich höre nicht auf zu danken für euch und gedenke eurer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt hat zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Etwas später in Kapitel 3. Ich bete, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Soweit. Gib mir doch mal eben in 2, 3 Sätzen das Wesentliche wieder, nur so die Hauptgedanken. Wenn du das kannst, herzlichen Glückwunsch. Ist gar nicht so ganz einfach. Sehr kompakter Text, ist mir bewusst, und das scheint volle Absicht zu sein. Der Apostel lädt uns ein, näher hinzusehen und hinzuspüren und nicht so schnell aufzugeben. Viel zu groß ist Gott, das kannst du nicht erfassen, so wie diesen Text auch. Viel zu reich ist seine Herrlichkeit, viel zu kostbar diese Hoffnung, als dass man einfach sagen könnte, so ist das, erstens, zweitens, drittens. Nein, nein. Begreift mit allen Heiligen, welches die Breite, die Länge und die Höhe und die Tiefe ist und vor allem die Liebe Gottes. Wenn du das verstanden hast, dann ist schon viel. Aber das andere, da gibt es viel zu bedenken und zu erfahren. Der Apostel gibt sich nicht mit einer Dimension zufrieden. Keine kurzen, hingeworfenen Sätze, keine bloßen Richtigkeiten. Manchmal muss es eben etwas mehr sein. Und da kann man sich beim Verstehen auch mal Mühe geben. Ich möchte euch gerne ein paar Dimensionen des Heils beleuchten. Diese gewaltige Hoffnung, von der der Apostel spricht, Breite, Länge, Höhe, Tiefe, ich möchte das ein bisschen beschreiben und vielleicht findet ihr diese Gedanken auch so hilfreich wie ich. Man kann, wenn man von Gottes Heil sprechen will, von der Hoffnung des Evangeliums, dann kann man verschieden sprechen. Man kann unterschiedliche Kategorien ansprechen. Mir sind 4 eingefallen und die möchte ich euch kurz so hinhalten. Unsere Hoffnung angesichts einer sehr schönen Welt, aber auch angesichts von Tod und Terror und Corona und Trauer, das von Gott geschenkte Heil, wie können wir das verstehen? Wie können wir davon reden? Dazu 4 Möglichkeiten, 4 Perspektiven, die sich gegenseitig ergänzen. Zunächst die zeitliche Kategorie. Gottes Hoffnung, Gottes Heil als Wann-Frage. Wann werden wir Gott schauen? Wann kommt das Gericht? Wann die große Trübsal? Wann Erlösung, höchstes Glück, Frieden auf Erden und Gerechtigkeit für alle? Wann? Würde ich ja gerne mal wissen. Die Wann-Frage hat einen großen Vorteil. Oder eben diese zeitliche Betrachtung des Heils. Denn so wird deutlich, wir sind alle noch nicht vollkommen. Könnt euch entspannen, wenn ihr nicht vollkommen seid, weil das ist eigentlich mit allen so. Es ist noch nicht alles gut. Es ist nicht alles, wie es sein sollte. Nein, ist es noch nicht. Aber das heißt nicht, dass das wäre, was Gott im tiefsten wollte, was wir so sehen. Es wird nur noch gestorben, noch geseufzt, noch gelitten. Wenn die Vollendung da ist, wenn wir ihn schauen, wenn wir die Breite, Höhe, Tiefe, Länge Gottes, wenn wir die erfasst haben, dann hört das auf. Das ist der Charme dieser Redeweise. Sie lässt uns noch etwas erwarten. Das Erwartete liegt in der Zukunft. Und das ist gut, gerade jetzt. Unsere Welt ist bedroht. Menschen haben Angst, zu Recht. Corona ermüdet und spaltet uns. Was wird da noch kommen? Der Klimawandel wirft zu Recht sehr ernste Fragen auf. Und einige junge Menschen fragen sich ernsthaft, können wir noch Kinder in diese Welt setzen? Da ist es so bitter nötig, eine gute Zukunftshoffnung zu haben. Es ist nicht zu spät. Nein, für nichts. Und da gibt es Menschen, die schüren Angst. Die scheinen das zu brauchen. Die bauen daraus Mythen. Sie wittern Verschwörungen. Böse Mächte ziehen die Strippen in Wahrheit in dieser Welt. Und so sammeln sie Anhänger. Christen brauchen das nicht. Christen brauchen nicht zu resignieren. Sie haben Hoffnung. Das Heil Gottes liegt vor ihnen. Das ist ein Unterschied. Leider hat die Rede vom kommenden Heil Gottes nicht nur Stärken, die hat auch Schwächen. Die kann missbraucht werden, missverstanden werden. Nämlich dann, wenn die Zukunftserwartung zum Beispiel, wenn die vor allem negativ ist. Also als Prediger ist das echt super. Macht, was ich euch sage. Wenn nicht, dann kommt. Was hast du da für eine Macht? Es ist Machtmissbrauch. Auch nicht viel schöner ist es, wenn man sagt, ja am Ende, da wird es schön. Jetzt hier, das ist ja noch nicht das Eigentliche. Gibt ja eh eine neue Welt. Wird alles kaputt gehen, steht ja in der Bibel. Guck's dir an. Klimawandel zeigt uns das schon mal. Und das wird erst noch richtig schlimm, bis Jesus wiederkommt. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Da kommst du nicht gegen an, ist alles festgeschrieben in Gottes großen Plan. Die Zukunft kommt, egal was wir tun oder lassen. Liebe Gemeinde, ich halte das für ein schweres Missverständnis. Und ich will das auch begründen. Wenn die Bibel von Katastrophen spricht vor dem Weltende, von Zeichen der Apokalypse, dann sind das Trostworte. Dann sagt das, das Heil ist nahe. Du siehst Kriege und Katastrophen, aber das heißt nicht, dass die Welt jetzt im Chaos versinkt. Im Gegenteil, Gott ist nahe, mitten in der Krise und er ist noch nicht fertig. Der Vollender hat sein letztes Wort noch nicht gesprochen. Er, die Hoffnung in Person, wird doch nicht durch diese Dinge aufgehalten. Er wirkt durch sie hindurch zu seinem guten Ziel. Wir werden durch die Probleme angefochten. Wir werden auch herausgefordert, uns einzusetzen. Warum? Weil Gott das alles nicht egal ist, weil es noch Hoffnung gibt. Mir sagte jemand vor einiger Zeit, als wir über diese Themen sprachen, ich wünschte, ich wäre tot. Mittelalterlicher Mensch, jünger als ich, kerngesund, und erwartete von mir jetzt Lob, weil er sich doch so auf den Himmel freut. Aber ich habe gesagt, du, das klingt für mich lebensmüde und traurig. Aber biblisch oder vielleicht sogar nachahmenswert klingt das für mich nicht. Wir sind in diese Welt gestellt und berufen. Und das ewige Leben hat bereits begonnen. Nicht jetzt Jammertal, Todessehnsucht und dann aber Frieden und Glück. Jesus sagt, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme Gottes und die sie hören werden leben. Johannes 5. Schon jetzt dürfen wir leben, schon jetzt dürfen wir auferstehen, schon jetzt Gottes Nähe erfahren. Also bitte nicht auf später verlagern, das wäre enttäuschend und ich glaube ein Missverständnis. Manche Menschen denken, das Evangelium muss so erzählt werden. Vor 2000 Jahren kam Jesus, eines Tages kommt er wieder, darauf warten wir oder das fürchten wir, je nachdem, und dann geht's richtig los. Ich glaube, das stimmt so nicht. Als wäre hier nicht Gottes geliebte Welt. Als sei nicht das heute der Tag des Heils. 2. Korinther 6, Vers 2. Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Also, das zeitliche Reden von der Hoffnung, das noch vor uns liegende Heil, das hat Stärken und es will Mut machen und es will durchaus auch den Ernst bewusst machen. Es gefällt Gott nicht alles, was ist. Er hat schwere Kritik und er wird das nicht durchgehen lassen. Er wird Recht sprechen und danach darf man sich sehnen, wenn endlich Recht gesprochen wird. Wunderbar. Gut zu wissen, da kommt noch was. Gott ist noch nicht fertig. Jetzt kann man also zeitlich von der Hoffnung reden, schon und noch nicht, und das sollten wir auch. Ich glaube, das ist aber nur eine Möglichkeit, eine weitere Möglichkeit, eine zweite Facette der Hoffnung, örtlich. Hoffnung als ein Raum, ein Ort der Sehnsucht. Betonung der Zeit war das Erste. Viele Texte reden aber auch in der Bibel räumlich von unserem Heil, von seiner Breite, Höhe und Tiefe, und da entsteht ein Bild, ein heilsamer Raum, eine Sphäre des Heils. Zum Beispiel so. Gott sieht die Dunkelheit auf der Erde und er entscheidet sich, aus dem Himmel nach Hause zu kommen. Er will die Erde aufhellen, damit sie nicht zur Hölle wird. Und er beschenkt die Welt mit Himmel, mit Christus. Aber was für ein Skandal. Die Menschen sind durch Gott zur Welt gekommen, er kommt zu ihnen, sie verdanken ihm alles und er hatte so gehofft, dass seine Familie sich nach ihm sehnt, seinen Worten vertraut. Und er kommt vom Himmel auf die Erde, aber viele lehnen ihn ab. Sie bleiben lieber unter sich. Aber einige machen es anders. Sie öffnen sich für Christus. Und man kann es kaum glauben, aber es kommt etwas vom Himmel mitten in ihr Herz. Frei nach Johannes 1. Das ist ein eher lokales, ein eher örtliches Heilsverständnis. Vater im Himmel, sagen wir zum Beispiel im Vater unser. Das ist eine örtliche Hoffnung, Himmel. Wo ist der Himmel? Wie stellen wir uns das vor? Wir haben ja nicht wie die Engländer Sky und Heaven, wir haben nur Himmel. Und irgendwie automatisch gehen unsere Gedanken da nach oben. Ist ja auch gut so, warum nicht? Wenn wir örtlich von Gott reden, dann hat das auch seinen Charme. Das bietet Möglichkeiten, denn wenn wir gerade den Eindruck haben, er ist nicht da. Alles wirkt so gottlos. Mein Gott, wo bist du? Es scheint, ich komme nicht an ihn heran. Er scheint für all das nicht zuständig. Dann kann man sich das gerne auch mal örtlich so vorstellen und sich die Hoffnung örtlich denken. Mir das Heil mal räumlich ausmalen. Der Trost ist dann, mag er mir gerade fern sein, aber er ist nicht tot. Ich kann ihn nur hier gerade nicht fühlen. Ich sehe ihn gerade nicht, ich höre ihn nicht, ich erfahre ihn nicht, aber er wirkt an anderer Stelle. Er ist irgendwo da und ich will, dass er auch hier ist, wo ich bin. Ich will ihn hier erleben. Das ist der Trost dieser örtlichen Dimension des Heils. Das Wo der Hoffnung. das Woher und das Wohin. Wir kommen von Gott und wir gehen auf ihn zu und unterwegs fühlen wir uns manchmal fremd und heimatlos. Aber unser Vater erwartet uns, unsere Mutter, unser Zuhause. Sehnsucht nach Heimat. Kennt ihr Heimweh? Ich habe das von vielen Studenten mitgekriegt, dass sie plötzlich Heimweh kriegten in ihrer Lehrer gewordenen WG. Wer ein gutes Zuhause hatte, der hat vielleicht so eine räumliche Vorstellung von Heimat, aufgehoben sein. Es gibt da so einen Ort, nach dem sehnt man sich manchmal und das ist gut. Und vielleicht kennst du auch so Orte, wo du den Eindruck hast, hier ist mir Gott nahe. Das ist nicht der Himmel, aber vielleicht so ein Hauch davon. Solche Orte suchen wir. Viele von uns kennen solche Kraftorte, solche Räume, wo Gott irgendwie gegenwärtiger erscheint, wo seine Nähe greifbar wird. Der Gottesdienst zum Beispiel will so ein Ort sein. Gelingt bestimmt längst nicht immer. Ich weiß auch, dass dieser Raum hier für viele so ein Kraftort ist. Ist nicht der Himmel, aber irgendwie diese Weite will das symbolisieren. Und ich weiß, dass viele das sehr schätzen und sich da Gott nahe fühlen. Und das ist doch gut so. Die biblischen Zeugen beschreiben uns die Hoffnung zeitlich und aber auch örtlich. Und beides ist kein Widerspruch und es ergänzt sich. Ich komme zum Dritten. Das Heil nicht nur als die Antwort auf die Frage wann oder wo, sondern auch die Frage wie. Wie kann es sein? Wie wird Hoffnung konkret und anschaulich und praktisch? Was genau hat Gott vor? Mit Bildern und Begriffen beschreibt uns die Bibel ein Wie. Und ein Was, und nicht nur wann und wo. Der Vater im Himmel wischt uns die Tränen vom Gesicht. Der Wochenspruch. Kommt nicht im Predigtext vor, aber in der Offenbarung 21, der Wochenspruch für diese Woche. Und das sind gleich drei Bilder. Vater, Himmel, Tränen abwischen. Ein Wie der Hoffnung. Wann hast du zum letzten Mal geweint? So richtig. Was war der Anlass? Stell dir einmal vor, Gott wäre gekommen, hätte dir über den Kopf gestreichelt, hätte dich in den Arm genommen, hätte deine Tränen getrocknet. Entsteht da ein Bild, ein Gefühl, hoffentlich ein gutes. Kennst du Heimweh? Ich glaube, in jeder Umarmung zeigt sich etwas von der Vollendung, auf die wir zugehen. Die Bibel beschreibt uns Erlösung in vielen Bildern. Eines meiner Liebsten aus Jesaja 25. Der Herr Zebaoth wird allen Völkern auf dem Berg Zion ein üppiges Festmahl bereiten. Er wird erlesene Weine und würzige Speisen geben. Man trinkt gut gelagerte alte Weine und dann vernichtet Gott auf dem Zion den Trauerschleier, der allen Völkern das Gesicht verhüllt. Gut, ich hätte es mit Bier auch schön gefunden, den Text. Aber achtet mal auf die Adjektive. Erlesen, würzig, gut gelagert, alt, üppig. Wann wird das sein? Ist das schon Realität hier und da? Oder sollen wir uns das dermaleinst vorstellen? Zeitlich ist das völlig unklar. Räumlich auch. Wo findet das statt? Gut, auf dem Berg Zion, aber da passen die doch gar nicht alle hin. Ist der Berg Zion hier nur ein Bild? Sag mir, wo es ist. Ich würde mir ein Ticket buchen, ich würde da hinfahren, wenn ich wüsste, wo ist das rein örtlich? Fände ich super. Nein, das Bild beschreibt uns vor allem das Wie. Gottes grenzenüberwindende Liebe, seine endlose Gastfreundschaft, seine unvorstellbare Großzügigkeit. Würzige Speisen, gut gelagerte Weine, ein üppiges Festmahl, nicht Hauptsache satt. Es soll seinen Kindern gut gehen. Er will die Trauer beenden, er will die Tränen trocknen, er will Feier. Wann und wo? Daran ist Jesaja nicht so interessiert wie an dem Was. Was tut Gott? Was sind seine Gedanken? Wie stellen wir uns das am besten vor, dass wir ein gutes Bild vor Augen haben? Jesus hat offenbar daran Maß genommen. Den sehen wir in den Evangelien ja ständig essen und trinken, irgendwo. Und er hat da keine Grenzen. Und der kann mit dabei sein, der ist meiner würdig, die ist wie ich, die lasse ich mal mit dabei sein beim Fest. Nein, Jesus scheint von diesem Bild hier ganz stark beeinflusst zu sein. Gott ist wie ein guter Gastgeber. Das mag er, wenn Menschen in seiner Gegenwart sich wohlfühlen und angenommen. Und Jesus verlagert das Bild nicht ins Jenseits. Eines Tages macht Gott das. Eines Tages, da wird's mal lecker sein, sondern Jesus legt los. Er lebt das. Er verkörpert dieses Bild und setzt es in die Tat um. Viele andere Bilder in der Bibel, die uns locken, heil zu werden, gesund zu werden, zuversichtlich, hoffnungsfroh. Verstehen wir die Hoffnung rein zeitlich? Später kommt Jesus wieder und da will ich dann auf der richtigen Seite sein. Ich glaube, so werden wir nicht froh. So sehr das wertvolle Gedanken hat, aber ich glaube, dass wir die Hoffnung da auch verwässern und sie verlagern in unerreichbare ferne Zeiten. Oder verstehen wir das Heil rein örtlich? Im Himmel ist er, aber hier leider ja nicht. In der Kirche ist er, aber hier bei mir zu Hause dummerweise nicht. Wie auch immer. Und genauso hat das Wie Grenzen. Die Bilder, die Beschreibungen haben Grenzen, jedes Einzelne. Ja, vielleicht sagen wir, mit dem Vater habe ich es nicht so. Essen und Trinken mag dir wichtig sein, mir nicht so. Jedes Bild stößt an eine Grenze. Sie sind konkret, sprechen die Sprache des Herzens. Sie wollen uns ganz tief anrühren, trösten, herausfordern, aber sie bleiben unvollkommen. Und deshalb bleibt uns als vierte und letzte Dimension der Hoffnung das Wer. Die gute Nachricht ist personal. Sie verbindet uns mit einem Jemand. Es geht nicht nur um das Wann und Wo und Wie, sondern vor allem um das Wer. Ich möchte es persönlich sagen. Wann wird meine Mutter Gott schauen? Wann wird ihr Recht gesprochen? Wann sitzt sie mit Gott am Tisch? Wo ist sie, außer im Grab? Wo ist der Ort, wo ihr Leben weitergeht? Wie geht's ihr? Was tut sie? Was ist mit ihr? Viele Antworten und viele Fragen und die Antworten müssen unvollkommen bleiben. Aber wem hat sie vertraut? Wem durften wir sie anvertrauen? Auf wen darf ich mich berufen, wenn ich sage, sie ist erlöst? Im Namen des Vaters Jesu Christi haben wir von ihr Abschied genommen und wir haben sie demselben Gott anvertraut, in den auch Jesus hineingestorben ist, als er rief, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und das klärt nicht alle Fragen, aber vielleicht doch die wesentliche. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 11, damit schließe ich, wie unbegreiflich sind Gottes Gerichte und wie unerforschlich seine Wege, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Denn von ihm und durch ihm und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Amen.